Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, zum Thema dieses Gottesdienstes, dass der Herr uns entgegenkommt, dass er gewaltig kommt, habe ich uns einen Text aus dem Alten Testament mitgebracht, der davon berichtet, dass Gott jemanden entgegenkommt. Er schickt seinen Propheten und in diesem Propheten kommt Gott ihm entgegen. Wir wollen hören auf Jesaja 7, die Verse 1 bis 9. Es begab sich zu der Zeit des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Osias, des Königs von Juda, da zogen Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn Remaljas, der König von Israel, herauf nach Jerusalem, um es zu bekämpfen. Sie konnten es aber nicht erobern. Da wurde dem Hause David angesagt, die Aramäer haben sich gelagert in Ephraim. Da bebte ihm das Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume im Wald beben vom Winde. Aber der Herr sprach zu Jesaja, geh hinaus, Ahas entgegen. Du und dein Sohn Sheer Jashub an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches, an der Straße beim Acker des Walkers und sprich zu ihm. Hüte dich und bleibe still. Fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt vor diesen beiden Brandscheiden, die doch nur rauchen vor dem Zorn Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remaljas. Weil die Aramäer gegen dich Böses ersonnen haben, samt Ephraim und dem Sohn Remaljas und sagen, wir wollen hinaufziehen nach Juda und erschrecken und für uns erobern und zum König darin machen den Sohn Tabeals. So spricht Gott der Herr. Es soll nicht geschehen und nicht so gehen, sondern wie Damaskus das Haupt ist von Aram, so soll Rezin nur das Haupt von Damaskus sein. Und in 65 Jahren soll es mit Ephraim aus sein, dass sie nicht mehr ein Volk seien. Und wie Samaria das Haupt ist von Ephraim, so soll der Sohn Remaljas nur das Haupt von Samaria sein. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Amen. Wir wollen beten. Lieber Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese kostbaren neuen Verse aus dem Jesaja-Buch. Diese Verse, die davon erzählen, wie du in Jesaja dem König Ahas entgegengingst, Herr, wie du Botschaft für ihn hattest. Und mit dieser Botschaft, mit diesem Geschehen wollen wir uns jetzt in der Predigt beschäftigen und wollen auch schauen, was es für eine Bedeutung für unser Leben hat. Dass wir das erkennen können, dass wir begreifen, was wir mitnehmen können aus diesem Text, aus dieser Predigt. Dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit durch deinen guten Heiligen Geist für diese Predigt. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber, Herr, reden und hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich habe diesen Text mitgebracht, das habe ich gerade schon bei der Einleitung gesagt, weil eben Jesaja den Befehl bekommt, Ahas entgegenzugehen. Aber als ich diesen Text dann noch einmal gelesen habe, mit diesem Motiv ist ein Satz mir so richtig ins Auge gestoßen. Das war, dass dem Ahas das Herz bebte und dass eben das Herz des Volkes ebenfalls bebte. Das mit dem Herz ist ja so eine Sache. Wir wissen, dass das medizinisch so das wichtigste Organ ist, was wir haben. Also wenn das nicht mehr funktioniert, war es es. Aber nicht nur, dass es medizinisch wichtig ist, wir haben auch viele Dinge unseres Lebens in Verbindung mit dem Herz gebracht, so symbolisch, als quasi Sitz unserer Seele, unserer Empfindungen, unseres Gemüts, ja unseres Ichs. Also wenn jemand davon spricht, halt, da ist jemand, der hat ein steinernes Herz. Das ist natürlich weiter ein Herz aus Muskel, aber wir wissen genau, was gemeint ist, wie dieser Mensch anderen gegenübersteht. Oder wenn umgekehrt gesagt wird, also dieser Mensch, der hat ein Herz aus purem Gold. Auch da wissen wir, was diese Aussage in Bezug auf das Herz über diesen Menschen aussagt. Wenn wir davon sprechen, ich schütte mein Herz vor jemanden aus, Da meint es natürlich nicht, dass wir da irgendwie mit dem Messer das Herz aufschärfen und dann, was ist, das Blut rauskäme, sondern dass wir vollständig jemand Einblick geben in unser Leben, in unsere Gefühle, in unser Denken. Oder wenn wir sagen, das Herz ist mir schwer geworden, wenn dann Trauer beschrieben wird. Oder gar, wenn jemand eine Beziehung beendet hat oder sie beendet wurde oder sagt, mir ist das Herz zerbrochen. Andersrum, wenn es uns sehr gut geht, dann bringen wir das auch in Verbindung mit dem Herzen halt. Mein Herz jubelt in mir. Weiß man, ja, da ist der ganze Mensch erfüllt von dem, was da Positives passiert. Oder es springt vor Freude, mein Herz springt vor Freude, wenn ich dich sehe halt. Also das sind alles so Dinge, die wir in Verbindung mit dem Herzen bringen. Gefühle, die wir haben, Eigenschaften, die wir besitzen. Das könnte ich jetzt weiterführen, wenn ich darüber spreche. Wenn jemand Angst hat, das heißt ja, das Herz, es schlägt mir bis zum Hals, all diese Dinge. Und wir kommen, jetzt komme ich runter und versuche die Landung anzusetzen, jetzt zu diesem Text. Und da ist von einem bebenden Herz die Sprache. Das Herz bebte in ihm und das Herz seines Volkes. Und darüber möchte ich sprechen, über das bebende Herz und eben die Hilfe, die man hat von Gott. Wenn der sieht, da ist einer mit bebendem Herz halt. Und so habe ich dann auch diese Predigt überschrieben, die Hilfe bei bebendem Herz. 5 Punkte, die ich mit Ihnen und euch einfach besprechen möchte in dieser Predigt. Erstens möchte ich sprechen über das Beben des Herzens. Zweitens über das Entgegenkommen des Herrn. Drittens über den Ruf zur Umkehr zum Herrn, viertens über die Geschichtsmächtigkeit des Herrn und fünftens über den Aufruf zum Glauben an den Herrn. Diese 4 Punkte zum Schluss sind die Dinge, die helfen eben, wenn das Herz bebt. Aber erstmal zum Beben des Herzens. Noch einmal heißt es hier im Vers 2, über Ahas, da bebte ihm das Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume im Wald beben vom Winde. Warum bebt ihnen das Herz? Ein Zeichen für furchtbare Angst, ein Zeichen dafür, dass die Zukunft eine katastrophale wird. Man wird mit dem, was auf einen zukommt, nicht fertig. Warum bebt ihnen das Herz? Nun, wir befinden uns etwa im Jahr 733. Damals sind die Assyrer die große Weltmacht, die beherrschen alles. Und da haben 2 Könige die großartige Idee gefunden, haben gesagt, wir müssen mal gegen die Assyrer kämpfen, sonst machen die uns hier platt. Und diese beiden Könige sind einmal der König von Israel und der König von Aram, Rezin und Pekach. Und die wollen kämpfen gegen Assyrien, sagen sie aber, meine Güte, da sind wir vielleicht doch ein bisschen schwach. Wir müssen noch ein paar Leute in unsere Allianz hineinzwingen. Also das Königreich Juda, das direkt benachbart ist von ihnen, die wollen wir auch mitnehmen, die müssen mit uns kämpfen. Die versuchen das erst über Verhandlungen, dass sie sagen, also gehen zu dem König Ahas hin und sagen, komm, mach mit uns mit. Aber der Ahas, das ist ein ganz verdorbener Mensch, da komme ich gleich noch zu, ist jemand, der sich den Assyrern schon götzendienerisch angeeignet hat, zugeeignet hat, der vieles ihres Kultes übernommen hat, der kalkuliert durch und sagt, die sind viel stärker, der hat Angst, nee, da mache ich nicht mit. Und jetzt sagen nicht die beiden halt, also das Volk Israel, das Volk der Aramäer, ihre Könige, na dann ist halt gut, dann machen die nicht mit, dann müssen wir gucken, ob wir selber diesen Krieg führen. Und sagen, nee, weil er uns das abgeschlagen hat, führen wir Krieg gegen sie. Das ist der sogenannte syrisch-ephraimitische Krieg halt. Wer sich ein bisschen in der Geschichte Israels auskennt, der weiß, worum es hier handelt. Und dann ziehen die hoch und kämpfen gegen Juda, nehmen viele Gebiete ein. Und jetzt ist quasi nur noch Jerusalem übrig. Jerusalem wird belagert. Jetzt wollen sie den Endschlag gegen Jerusalem setzen. Und das ist die Situation, wo unser Predigttext spielt. Jerusalem ist umzingelt, ist hier oben auf einem Berg, schwer zu erobern, aber auch eine schwierige Lage, man kommt nicht mehr raus. Und in dieser Situation befindet sich eben der König Ahas und mit ihm das ganze Volk in Jerusalem, das, was übrig geblieben ist. Jetzt kommen die hoch und wollen Krieg machen, weil wenn sie Jerusalem erobern, dann sind sie Herrscher über Juda und dann müssen die mitmachen in dem Krieg. Und Assyrien, die Schutzmacht quasi, auf die Ahas hofft, die kommt nicht. Die interessiert das nicht, was da abgeht. Die sind zu groß, als sich um dieses Geplänkel da irgendwo am Mittelmeer zu kümmern halt. Und Ahas ist ganz alleine. Und deshalb bebt ihm das Herz. Der hat die Hosen voll. Wenn die mich jetzt erobern, wenn die Jerusalem erobern, die sind in zigfacher Überlegenheit uns halt, nicht? Dann werden sie mich gefangen nehmen, die werden mich töten, mein ganzes Haus töten halt. Die werden viele von unseren Bewohnern in Schuldsklaverei führen, aber dann ist es ein Ende mit meiner Dynastie. Außerdem haben wir nicht mehr so viel Lebensmittel, ist alles ganz schwierig. Es fehlt auch an Waffen, die wir neu herstellen können. All das sind die Dinge. Da bebt ihm das Herz. Ihm bebt das Herz, weil er zwei Dinge gemacht hat. Erstens, er hat sich verlassen auf Menschen. Er hat gedacht, er ist so ein kluger Stratege und wenn er nur richtig sich unterwirft unter die Assyrer, dann wird es mir schon gut gehen und hat seine ganze Hoffnung auf die Assyrer gesetzt. Sie hatten einen König zur damaligen Zeit, Tiglath-Pileser, dem hat er sich wirklich in schleimigster Weise angedient. Er hat seine eigene Kultur, sein eigenes Volk verraten, hat den Tempelkult der Assyrer übernommen, den in Jerusalem eingeführt, hat die Brandopferzeremonien im Tempel verändert, hat Türen dort geschlossen, nur um den Assyrern zu gefallen. Hat sich ganz niedrig gemacht, weil er dachte, bei denen ja, ist meine Hilfe, da ist mein Schutz und meine Stärke. Er hat sich auf Menschen verlassen. Etwas, was die Bibel immer wieder ablehnt. Jeremia 17. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und mit seinem Herzen vom Herrn weicht. Oder Psalm 146, verlasst euch nicht auf Fürsten, sie sind Menschen, sie können ja nicht helfen. Der hat auch den ganzen Tempelschatz aus Jerusalem gebracht, eben ins Assyrische Reich halt, um denen wohl zu gefallen. Aber als jetzt der Bundesschluss kommt, da steht er ganz alleine da. Er hat sich auf Menschen verlassen, darauf seine Zukunft begründet und da bebt ihm das Herz. Das ist der eine Fehler, auf Menschen verlassen, ja, und Gott ignoriert. Ein gottloser Typ ist das gewesen. Der kannte die Gesetze des lebendigen Gottes. Aber der hat Götzendienst betrieben, nicht nur mit den Göttern der Assyrer. Der hat auch die Bale und die Astarte verehrt. Er hat seine eigenen Kinder durchs Feuer gehen lassen und damit dem Moloch gedient halt. Er hat also Gott verlassen halt. Und das kriegt er immer wieder vorgeworfen, dass er daran festhält. Ahas heißt übrigens festhalten, verstockt sein, kann man fast sagen halt. In 2. Chronik 28 heißt es einmal wie ihn, doch bei all seiner Bedrängnis suchte König Ahas den Herrn nicht. Und das ist genau die beiden Fehler, die er macht. Also er sucht nicht den Herrn, hat dort nicht Hilfe, aber verlässt sich auf Menschen. Und wenn du das machst, genau in dieser Kombination, dann darfst du eins wissen, dass früher oder später das Beben des Herzens auch bei dir passiert. Dass du in Situationen kommst, wo du sagst, jetzt geht's nicht mehr weiter, das war's für mich. Diese Herausforderung ist zu groß. Und vielleicht ist es ja nicht ein anderer Mensch, auf den du dich verlässt, vielleicht bist du es ja selber, auf den du dich verlässt. Mit deiner Kraft, deinem Intellekt, deinem Geld, deiner tollen Ehe, deiner tollen Familie, all dessen, was du besitzt. Du verlässt dich auf dich und nicht auf den Herrn. Und dann wirst du früher oder später merken, wie das Beben des Herzens kommt. Wenn du dann mit den Problemen, Schwierigkeiten konfrontiert bist, die das Leben mit sich bringt, wenn die Krankheiten kommen, wenn dann der Tod vor der Tür steht und du dich auf dich verlassen hast oder auf einen anderen Menschen und nicht auf den Herrn, ja, dann schlägt das Herz in dir, es bebt, weil du Angst hast vor der Zukunft, mit der du nicht fertig wirst, denkst nicht fertig zu werden, weil eben der Herr nicht da ist in deinen Planungen und du derjenige bist, von dem alles abhängt oder die Menschen, auf die du dich verlassen hast. Das ist die Ursache für das Beben des Herzens hier bei Ahas, auch beim Volk, die da mitgenommen sind und auch bei uns. Das Herz bebt, weil man selber merkt, ich werde mit der Zukunft nicht fertig, das ist zu groß, zu mächtig für mich. Aber was kann man da tun? Und das ist das, was der Herr dann schenkt. Die nächsten vier Punkte sind die Hilfe, die es eben gibt, wenn das Herz bebt. Und das ist das Wunderbare, dass wir einen Gott haben, der nicht möchte, dass seine Geschöpfe bebendes Herz haben. Dass er immer wieder zu ihnen kommt, ihnen entgegentritt und ihnen die Hilfe zeigt. Und so auch hier, das ist der zweite Punkt der Predigt, das Entgegenkommen des Herrn. Der Herr sprach zu Jesaja, geh hinaus, Ahas, entgegen. Er geht ihm entgegen. Das heißt, der Weg, auf dem er ist, der ist falsch. Das ist das Symbolische, was hier drinsteckt in diesem Entgegengehen. Und Gott schickt seinen Propheten ihm entgegen. Beim Beben des Herzens kommt uns Gott immer wieder entgegen. Gerade dann, wenn wir falsche Wege gehen, schickt Gott immer wieder Botschaften, schickt immer wieder Dinge, die uns entgegenstehen. Die Bibel berichtet davon, nicht nur hier bei dem Ahas, dem jetzt hier der Jesaja entgegengestellt wird. Bileam, Mann Gottes, ein Prophet. Und er ist auf dem Weg dazu, Israel zu verfluchen. Vollkommen falscher Weg. Also falscher kann es überhaupt gar nicht sein für den Propheten des Herrn, für den Gott Israels, dass sein Prophet Israel verflucht. Und dann geht er ihm entgegen mit einem Racheengel. Das rafft Bileam nicht. Diese wunderbare Geschichte, wir haben vor einigen Wochen in der Bibelstunde darüber gesprochen. Aber sein Esel erkennt ihn, dass Gott ihnen entgegensteht. Und der Esel weigert sich irgendwann überhaupt einen Schritt weiter zu gehen, weil dieser Weg so falsch ist. Das dämliche Tier, das eben nicht so dämlich ist, erkennt es, aber der schlaue Prophet nicht. Bis ihm dann die Augen geöffnet werden, der das auch sieht und sieht, das ist vollkommen falsch, entgegengehen. Der Pharao ist auch auf dem vollkommen falschen Weg. Er unterdrückt und quält das Volk Gottes. Und dann schickt er ihm einen entgegen. Keine Militärmacht, nur einen einzigen entgegen, diesen Mose. Entgegengehender Gott. Wenn wir falsche Wege gehen. Das tut er bei uns übrigens auch. Er schickt er häufig keinen Engel, das braucht er aber auch nicht mehr. Wir haben ja die Bibel. Die hatten Ahas in dieser Form, die hatten Bileam, die hatten der Pharao noch nicht. Wir haben die Bibel. Wenn wir nur die 10 Gebote nehmen, dann merkt man ganz schnell, wie Gott einem entgegengeht und einem sagt, hey, hier bist du auf einem falschen Weg. Aber er geht uns nicht nur entgegen, um zu sagen, hey, hier ist was falsch, sondern er bietet ja auch Hilfe an. Er kommt hier zu Ahas, um dem zu sagen, hier ist der richtige Weg. Das ist der falsche Weg. Ich komme dir aber entgegen, um dir den richtigen Weg zu weisen. Um dich wieder neu auf den Weg zu setzen halt. Auch das tut Gott immer wieder, dass er uns entgegenkommt, um uns zu helfen. Es gibt diese wunderbare Geschichte in Lukas 7 von der Frau, die ihren Sohn verloren hat. Die Witwe ist halt, sie geht aus der Stadt raus und Jesus kommt ihr mit seinen Jüngern entgegen. Sie geht auf dem Weg der Trauer und da kommt der Gott des Lebens halt ihr entgegen, zur Hilfe. Er begegnet ihr, rührt ihren Sohn an und sie gehen wieder gemeinsam in die Stadt zurück. Begegnung mit Jesus, das Entgegenkommen zur Hilfe. Aber nicht nur, dass er uns bei falschen Wegen entgegenkommt, dass er uns zur Hilfe entgegenkommt, nein, er kommt uns auch im Namen entgegen. Das ist das Besondere an dieser Geschichte, ich sage euch ja immer wieder, lest die Namen, also so wie sie gemeint sind, was im Hebräischen bedeuten oder im Griechischen. Hier heißt es, Jesaja geht Ahas entgegen. Und Jesaja heißt was? Jeschajahu im Hebräischen, Jahwe ist Rettung. Jahwe ist Rettung. Hier kommt im Persona Jesajas in seinem Namen Gott diesem Ahas entgegen. Jahwe ist Rettung. Das ist das Programm. Das ist das Programm, worauf es jetzt ankommt. Nicht die Assyrer, auf die er vielleicht hofft, oder irgendwelche militärischen Maßnahmen, die er jetzt noch schnell ergreifen will. Nein, das ist die Botschaft im Namen. Jahwe ist Rettung. Wochenspruch heute. Der Herr kommt gewaltig, der gewaltig kommende Gott, der immer wieder Rettung hat. Das hat er verheißen im Namen. Und ich sage ja, das ist nicht nur eine Geschichte für den Ahas, das ist auch unsere Geschichte. Auch uns kommt Gott entgegen, gewaltig, gewaltiger als dem Ahas. Da kam nur ein sterblicher Mensch. Zu uns kommt Jesus, ist gekommen vor 2000 Jahren, wird wiederkommen. Und was heißt Jesus übersetzt? Genau dasselbe wie Jeschajahu, Jahwe rettet. Jahwe rettet. Das angesichts dessen, wenn wir bebendes Herz haben, wenn wir denken, wir schaffen es mit der Zukunft nicht. Die nächsten Wochen, die nächsten Monate, die übersteigen meine Kraft. Ja, kann sein. Aber so kommt dir Gott entgegen heute Morgen, dass er dir sagt, wie dem Jesaja, Jesus rettet dich. Jesus, Jahwe rettet. Das ist die Botschaft. Die Botschaft an Ahas, die Botschaft an uns. Im Entgegenkommen des lebendigen Gottes, wenn wir auf falschen Wegen sind und wenn uns deshalb das Herz bebt. Jahwe rettet. Jesus. Jesus ist die Rettung. Ein drittes, der Ruf zur Umkehr zum Herrn. Es ist ganz interessant, dass Jesaja einen Auftrag kriegt, geh du hin. Das ist die Aufgabe des Propheten. Aber Gott sagt, du und dein Sohn Sheer Yashuv. Das ist etwas so, als man sagt, so nach dem Motto, Olli, du hast einen Auftrag, du musst jetzt hier eine Trauung oder eine Taufung machen, aber du musst deine Tochter mitbringen. Was hat meine Tochter damit zu tun? Gar nichts. Hier ist das anders. Der Sohn hat eine Menge mit dem zu tun, was dann von Ahas verlangt wird. Denn auch hier wieder, ich sage ja, die Namen, sie sind Programm. Der Name She'er Yashuv heißt übersetzt, ein Rest kehrt um. Ein Rest kehrt um. Der Ahas ist ein verdorbener Typ. Das ist ein ganz verdorbener Mensch. Aber er kriegt in diesem Sohn, das ist eine Zeichnung, Jesaja hat noch einen weiteren Sohn, der heißt Maher Shalal Hashbaz, und das heißt übersetzt halt schnell zum Raub, eilig zur Beute, das ist so ein Gerichtswort. Der andere Sohn, das ist so toll, also die beiden Söhne stellen sowohl Gesetz wie auch Evangelium, nicht Gericht und Gnade, beides da. Also She'er Yashuv ist so die Möglichkeit des Gerichtes, ein Rest kehrt um. Wenn ihr in eurer Verdorbenheit umkehrt oder wenn du Ahas umkehrst, das ist die Botschaft des She'er Yashuv halt zu sagen, halt, dann wirst du gerettet werden. Deshalb muss der Sohn mitgehen. Nicht nur Jesaja der Name, sondern eben auch das, was Ahas zu tun hat hier in diesem Namen. Kehr um. Ein Rest kehrt um. Das bisschen, was in dir noch an Anständigkeit ist hier, das mach groß. Lass dich nicht bestimmen von all den Dingen, die jetzt dich unterdrücken mit all dem, sondern lass den Rest in dir das umkehren. Natürlich gilt das auch für das ganze Volk, den bebt ja auch das Herz halt nicht. Das ist dann auch so ein Gerichtswort für das, was kommen wird in der babylonischen Gefangenschaft und dass ein Rest wieder zurückkommt halt. Aber es ist eben auch der Ruf zur Umkehr hier an Ahas. Kehr um. Und das wird nochmal verdeutlicht, nicht durch den Namen des Sohnes, sondern es wird auch verdeutlicht durch den Ort, der hier benannt wird. Das sind ja so Dinge, die man sehr schnell in den Texten überliest. Und ich darf auch da wieder immer wieder sagen, so hermeneutisch als Ratschlag, alles das, was ihr fix überlest, bleibt nochmal stehen. Und man denkt, da bin ich sofort mit fertig, das hat ja gar keine Aussage. Jeder Satz der Bibel hat Bedeutung und Aussage. Hier wird gesagt, wo diese Begegnung stattfindet. Diese Begegnung, so heißt es hier, findet statt am Ende der Wasserleitung des Oberen Teiches, an der Straße beim Acker des Walkers. Da sagt man sich, was ist denn das für eine Information? Wozu brauche ich das denn, wo die sich getroffen haben? Um vorm Tempel oder auf der Zinne der Mauer oder eben dort bei diesem Acker des Walkers am oberen Teich. Warum schreibt Gott das? Das hat einen Grund. Also Ahas ist hingegangen, er ist am Ende der Wasserleitung des oberen Teiches. Warum? Der sagt sich, der Assyrerkönig kommt nicht, wir müssen mit eigenen Kräften jetzt zusehen, wie wir mit der Belagerung fertig werden. Und was ist bei der Belagerung einer Stadt am allerwichtigsten? Dass die Wasserversorgung stimmt. Wenn du belagert wirst, ohne Essen kannst du es lange aushalten. Aber wenn das mit dem Wasser nicht funktioniert, dann ist alles vorbei. Und damals, wie heute, im trockenen Israel, ist Wasser anders ein Problem als bei uns, wo es alle furzlang mal regnet halt. So, und dann kontrolliert er das, ob da oben alles in Ordnung ist. Also er steht hier und arbeitet wieder an der eigenen Kraft. Er verlässt sich auf die eigene Stärke halt. Jetzt müssen wir gucken mit unseren Mitteln. So, das ist jetzt nicht das Einzige. Hier steht auch noch, hier ist der Acker des Walkers. Der Walker ist derjenige, der die Kleidung rein gemacht hat. Das war quasi der Reinigungsmann in Jerusalem. Das war der Beruf des Walkers. Der ist hingegangen und hat Wäsche gewaschen, rein gemacht von dem Schmutz. So, und jetzt steht das kontrastierend gegenüber, auch an diesem Ort, wo sie sind. Auf der einen Seite ist hier die Wasserversorgung und das steht eben für die menschliche Sicherungsstrategie. Und dann ist hier der Acker des Walkers, dort, wo was sauber gemacht wird. Das ist die geistliche Notwendigkeit. Und diese beiden Dinge stehen nebeneinander. Ich sage ja, Ruf zur Umkehr. Der Ahas ist immer noch in seinem Programm. Jetzt muss ich irdisch alles tun. Alles außerhalb Jerusalems ist mir genommen. Wir müssen uns auf die eigenen Kräfte versammeln. Nur wir müssen politisch gucken. Ich kontrolliere jetzt nochmal alles, wie wir die Wasserversorgung hier machen halt. Und dann kommt Jesaja mit seinem Sohn She'er Yashuv, du musst umkehren am Acker des Walkers. Worauf es ankommt, ist, dass du dich vor Gott demütigst, dass du Buße tust. Deshalb passt dieser Predigtext auch hervorragend in den Advent, weil es eine Bußgeschichte ist. Hier wird Ahas zur Umkehr gerufen, nicht nur durch den Namen des Sohnes, eben, sondern auch durch die Örtlichkeit, an der es passiert. Und das ist auch die Botschaft für uns, wenn wir bebendes Herz haben, wenn wir nach vorne gucken und denken, wir kriegen die Dinge nicht in den Griff, dann nicht noch verbohrter sich mit den Dingen beschäftigen, sondern neu zum Herrn umkehren. So wie der verlorene Sohn. Ich habe gesündigt vor dir, Herr. Nimm mich neu an. Ich brauche deine Gnade. Du gibst mir ja deine Gnade. Du bist ja der rettende Gott. Das ist der Weg. Nicht die eigene Kraft, der eigene Intellektuell, die eigene Gesundheit, die eigene Schönheit, das eigene Vermögen, sondern die Umkehr zum lebendigen Gott. Das ist eben der Ruf zur Umkehr hier, sowohl in dem Sohn wie auch in der Örtlichkeit, zu sagen halt, kümmere dich nicht um diese Wasserversorgung, kümmere dich um die Reinigung. Geh zum Herrn und tu Buße. Ein viertes, die Geschichtsmächtigkeit des Herrn. Gott ruft Jesaja hier zur Buße, zum Umkehr auf. Und er macht eins nochmal ganz klar. Wer am Thron sitzt. Nicht du, Ahas. Auch nicht hier die beiden Könige, die kommen, der König der Aramäer und der König Israels, auch nicht der König Tiglath-Pileser, sondern ich bin derjenige, der Geschichte schreibt und Geschichte macht. Wir lesen in Versen 5 bis 7, weil die Aramäer gegen dich Böses ersonnen haben, samt Ephraim und dem Sohn Remaljas, und sagen, wir wollen hinaufziehen nach Juda und es erschrecken und es für uns erobern und zum König darin machen, den Sohn Tabeals. So spricht Gott, der Herr. Es soll nicht geschehen und nicht so gehen. Das ist die Botschaft Gottes. Das, was du denkst, Ahas, was die jetzt tun werden, es wird nicht passieren. Und nicht, weil ich jetzt irgendwie die Assyrer schicke oder sonst irgendetwas. Es passiert nicht. Ich habe es entschieden. Punkt. Das macht noch einmal deutlich, Gott ist der Herr der Geschichte. Er ist geschichtsmächtig. Er entscheidet, wie Dinge passieren. Politiker sind letztlich nur Werkzeuge. Nichts anderes. Das wird nicht nur an dieser Stelle der Bibel deutlich, immer und immer wird das betont als Wahrheit, die wir vor Augen haben müssen. Des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Sprüche 21,1. Das heißt nicht nur für die Könige, das gilt auch für alle Präsidenten, Ministerpräsidenten, Bundeskanzler. Der Herr lenkt. Psalm 46, kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Auch selbst die Kriege steuert unser Herr. Wir können das gar nicht verstehen, wir können das gar nicht begreifen, warum die Dinge so sind. Das geht tatsächlich über unseren Horizont hinaus. Aber dass er geschichtsmächtig ist, das ist die Botschaft der Bibel. Und dass wir es nicht verstehen, auch das sagt die Bibel, Psalm 147, Gott ist groß und von großer Kraft und es ist unbegreiflich, wie er regiert. Die setzt Könige ein, lässt Könige fallen. Gerade das Jesaja-Buch berichtet davon. Kyros, der Perserkönig, als die Babylonier, die er auch geschickt hat, Israel erobern. Nebukadnezar kommt auf Geheiß des lebendigen Gottes. Auch das ist etwas, weil Jerusalem keine Buße getan hat, weil die Könige abgefallen sind, weil das Volk abgefallen ist. Kommt dann das Gericht, dann kommt das Exil. Aber irgendwann hat er Erbarmen und dann schickt er einfach den Perserkönig Kyros. Das wird ganz klar vorhergesagt im Jesaja-Buch. Und so geschieht es. Er ist geschichtsmächtig. Da wird gesagt, dieser Kyros ist mein Werkzeug. Gott wirkt in der Geschichte. Manchmal ganz gewaltig von oben her, manchmal von unten her. Auch davon spricht die Bibel. Es gibt ja ein Buch in der Bibel, wo Gott gar nicht benannt wird. Das ist ganz spannend, das ist das Esther-Buch. Als ich das als junger Mann so, habe noch gar nicht Theologie studiert, klar hatte, habe ich mir so gedacht, warum ist in diesem Buch Gott nicht drin? Was ist denn das für eine Bedeutung, diese Geschichte, wie das funktioniert? Wie dann ja das Volk Israel wunderbar geführt wird. Aber das ist die Gesamtbotschaft des Buches halt, zu sagen halt, Gott wirkt durch, in Anführungszeichen, Zufälle halt, nicht? Da ist die Frau des Königs ungehorsam, da sucht er eine neue Frau, da wird Esther die Frau und dann kommt es zu ganz zufälligen Begegnungen, wo der eine mal hört und da, nein, da steuert Gott, das ist die Botschaft dieses ganzen Esther-Buches. Gott steuert die Geschichte. Josefs Novelle, genau dasselbe halt, zu sagen halt, ja, die Brüder sagen, ja, wir haben die Schnauze voll von dem Angeber, der Vater hat ihm allerliebsten, zack, ab in die Sklaverei halt, die wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben, erst wollen sie sogar umbringen halt und dann, ihr kennt die Geschichten über all die Jahrzehnte hinweg, halt, wie er dann zum Vizekönig wird und Israel rettet. Und das ist dann die Quintessenz am Ende dieser Geschichte in Genesis 50, wo es dann heißt halt, Menschen gedachten es, Böse zu tun, Gott gedacht es aber gut zu machen. Auch da wieder wunderbare Führung in diesem geschichtsmächtigen Herrn. Das hört Ahas nochmal angesichts seines bebenden Herzes. Hey, diese zwei Könige, die dich da belagern, das sind nur rauchende Stummel, sagt er halt. Die haben nichts drauf, sagt er, nichts anderes. Ich bin derjenige, der das entscheidet. Es wird nicht passieren. Gott ist geschichtsmächtig, Gott ist universumsmächtig. Es ist so ein Wort, den ich mal gebraucht habe hier, als ich über Genesis 15 gesprochen habe, über die Geschichte, wo Abraham die Verheißung bekommt, als er schon alt ist, seine Frau alt ist, halt, die keine Kinder bekommen. Er sagt, ihr kriegt Nachkommen so viel wie die ganzen Sterne am Himmel halt. Und er sitzt in seinem Zeltchen, nö, glaubt er nicht, und sagt er zu Abraham, komm mal raus, und dann zeigt ihm die ganzen Sterne, nicht, führt ihn raus aus seiner Beengung. Er denkt auch nur, nicht, hat auch bebendes Herz, sieht nur, auch meine Knechte haben mein Dings. Und Gott führt ihn raus und zeigt ihm seine Möglichkeit. Und da heißt es dann, als ihm Gott diese Sterne zeigt, dass er dann glaubt, und das wird Abraham zur Gerechtigkeit angerechtigt. Als er schnallt, nicht die biologischen Uhren, die ticken oder nicht mehr ticken halt, mit denen muss ich rechnen, sondern mit der Universumsmächtigkeit, mit der Geschichtsmächtigkeit des lebendigen Gottes. Den können wir in seiner Macht niemals überschätzen. Aber menschliche Möglichkeiten überschätzen wir immer wieder. Und deshalb kommt es immer wieder zum Beben in unserem Herzen. Der Herr ist geschichtsmächtig. Und wenn die Leute dann sagen, ja, der Latzel erzählt hier nur die Geschichtchen aus der Bibel halt, ja, da stehen die so drin halt. Ja, aber in der Wirklichkeit, wie ist denn das da? Gestern Abend noch eingegeben hier bei der künstlichen Intelligenz am Computer, sehr, sehr spannend, sich mit der zu unterhalten, gerade auch theologisch, das ist manchmal sehr schlau, manches stimmt auch nicht, aber das ist sehr schlau, habe ich die ChatGPT gefragt hier, ich sage, wie ist denn das mit der Geschichtsmächtigkeit des Herrn? Wo siehst du denn Geschichtsmächtigkeit des Herrn? Künstliche Intelligenz, ja? Sagt er, vor allen Dingen an zwei Punkten. Erstens, die Geschichte Israels. Dass Israel 1948 wieder zum Staat wurde, verheißen tausende Jahre zuvor, Geschichtsmächtigkeit Gottes, sagt die künstliche Intelligenz. Und dann sagt er, ja, und die deutsche Wiedervereinigung, 1989, Fall der Mauer, Geschichtsmächtigkeit. Dann sagt die künstliche Intelligenz, ja, da waren die Beter, die gebetet haben, und dadurch hat sich Weltgeschichte verändert. Geschichtsmächtigkeit, das habe ich auch immer schon wieder gesagt, das hat Mielke gesagt, das hat Kohl gesagt, dass Gott das gewesen ist, getan hat. Auch die künstliche Intelligenz sagt es. Zwei Beispiele, wo wir wirklich sagen, das ist so. Der Herr ist geschichtsmächtig, er ist universumsmächtig. Und warum wallt sich das so aus? Wenn das stimmt, wenn wir dazu ein Ja haben, wenn der die Geschichte unseres deutschen Volkes grundlegend verändert hat, wenn er es in seinen Händen hält, wenn er die Geschichte des ganzen Universums in seinen Händen hält, wenn er geschichtsmächtig ist, dann ist er auch mächtig gegenüber den Problemen deines Lebens. Da, wo du ein bebendes Herz hast, darfst du wissen, da sitzt einer am Thron. Und er weiß um dieses dein bebendes Herz schon von Anfang an. Und der steuert die Geschicke. Nicht das, was du denkst, was du alles beeinflussen kannst. Das Drehbuch wird ganz woanders geschrieben. Das Einzige, was du machen musst, dich dem anvertrauen, an ihn glauben, der dieses Drehbuch schreibt. Und der dieses Drehbuch in seinen Händen hält, unser lebendiger Gott. Und das ist das, was im fünften Punkt passiert, halt in unserer Predigt, halt der Aufruf zum Glauben an den Herrn. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Wir können nicht verstehen, wie Gott führt, wie er leitet, aber er ist geschichtsmächtig. Er ruft uns zur Umkehr auf. Und was wir machen müssen, ist einfach an ihn glauben. An ihn glauben. Und Glauben ist eben eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die muss jetzt Ahas hier treffen, wo er da steht. An dieser Wasserversorgung und an eben diesem Acker des Walkers. Will ich mich jetzt weiter beschäftigen, eben mit den Verteidigungsstrategien, mit meinen Möglichkeiten rechnen, oder will ich umkehren und Buße tun und an den Herrn glauben? Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Immer wieder eine Entscheidung. Glauben ist eine Entscheidung. Ich gehe den Weg mit Jesus oder ich gehe den Weg ohne Jesus. Ich gehe den breiten Weg der Welt, ich gehe den schmalen Weg hin zur himmlischen Herrlichkeit. Der reiche Jüngling kriegt diese Entscheidung gestellt halt, zu sagen, hier folge mir nach. Muss sich entscheiden, glaubst du an Jesus, ja oder nein? Nein, der glaubt letztlich nicht an Jesus, er glaubt an sein Geld, an seine Möglichkeiten, seinen Arm, seine Stärke. Und dann geht er diesen Weg und dann, wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist, aber wird, wenn er nicht zu Jesus umgekehrt ist, mit bebendem Herzen letztlich gestorben sein. Das wird geblieben sein. Und beim Glauben ist es so, dass wir zur Entscheidung aufgerufen werden, auch wenn wir die Dinge noch nicht sehen. Das ist der Kern des Glaubens. Dass wir ganz vieles von dem, was Gott verheißen hat, was er sagt, was werden wird, noch nicht vor Augen haben. Es ist nicht, dass man sagen kann, so nach dem Motto jetzt, okay, ich kann jetzt entscheiden, hier ist jetzt, was weiß ich, unser eigener Kampf, den wir kämpfen, mit unserer Wasserversorgung, mit unseren Waffen, die unsere militärischen Leute haben oder sowas. Und auf der anderen Seite stehen hier schon die Engel, die sehe ich schon, die könnten machen. Da wird jeder sagen, ja, dann nehme ich die Engel, hier ist schon die Lösung. Nein, Glauben hat ganz viel damit zu tun, dass die Dinge nicht gesehen werden. Dass wir in eine Zukunft gehen, die wir noch nicht kennen, wo wir so ein bisschen in Anführungszeichen ins Dunkle springen halt. Aber wir springen nicht ins Dunkle, es sind die liebenden Hände des lebendigen Gottes, die uns dort halten. Wir denken immer, das Irdische, das ist das, was wir haben, das hält uns, unser Geld, unsere Gesundheit. Darauf können wir uns verlassen und stehen, aber das, was wir nicht sehen, was wir nicht anfassen können, diesen Gott können wir nicht anfassen und sehen halt nicht. Aber damit kannst du so schlecht rechnen halt, wir wollen ja was Gegenständliches haben halt. Aber so ist es im Glauben halt. Hebräer 11 heißt es, im Glauben sind alle gestorben, ohne die Verheißung erlangt zu haben. Nur von Ferne haben sie gesehen und freudig begrüßt und bekannt, da sie nur Fremdlinge und Gäste auf Erden gewesen sind. Das ist häufig so, dass wir eben, wie es in 2. Korinther 5 heißt, eben im Glauben wandeln und nicht im Schauen gehen. Das ist der Punkt. Aber da müssen wir trotzdem die Entscheidung treffen, für den Herrn oder ohne den Herrn. Und das haben wir zu machen, zu glauben an dem Herrn, ihm zu vertrauen, wenn wir ein bebendes Herz haben. Das ist das Programm, was Jesaja am Ende dieser Geschichte Ahas nochmal richtig entgegenschleudert. Wenn du nicht glaubst, dann bleibst du nicht, dann hast du verloren. Dann hast du die falschen Entscheidungen getroffen, dann wirst du nicht nur deine komische Stadt verlieren, dann wirst du eben auch dein Leben letztlich verlieren, dann wirst du in ewige Verdammnis gehen. Das ist das, wozu wir aufgerufen sind, zum Glauben. Zum Glauben. Und das ist das, worauf ich dich noch einmal hinweisen möchte. Das ist so banal, das ist so kurz, aber das ist das, was wirkt angesichts deines bebenden Herzens. Glaub an Gott. Und Glauben heißt Vertrauen. Mach dich fest an ihm. Rechne mit ihm, bitte ihn um Hilfe. Leg all dein Heil in ihn. Und du wirst sehen, wie du ruhig wirst im Herrn. Wie das Beben deines Herzens aufhört und du final gerettet wirst durch unseren Herrn und Heiland, der dir entgegenkommt. Hilfe bei bebendem Herz. Erstens das Beben des Herzens. Zweitens das Entgegenkommen des Herrn. Drittens der Ruf zur Umkehr. Viertens die Geschichtsmächtigkeit des Herrn. Und fünftens der Aufruf zum Glauben an den Herrn. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Wenn wir gleich den Männerchor noch einmal hören, dann wollen wir noch einmal darüber nachdenken, wo wir umkehren müssen und an den uns entgegenkommenden Herrn glauben sollen. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Glauben und deiner Nachfolge segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem lebendigen und auferstandenen Herrn. Amen.